Bremen 2000 Plus. Diese Sendung wird unterstützt von der Sparkasse Bremen.
Am Mikrofon ist Wolfgang Hagen und wir melden uns aus dem Witz in der Fahrenheitstraße in Bremen. Informatik und Krieg ist unser Thema. Das Ende der Machbarkeiten. Nach den Terroranschlägen in den USA vom 11. September hat eine Verunsicherung eingesetzt, wie man auch noch jetzt in den Nachrichten hören kann. Dieser Tag zeigte weltweit grausame, in ihrer Art nie gesehene und doch so paradox es klingt, in Dutzenden von Aktionsfilmen längst schon vorweggenommene Bilder. Bilder von, wie wir dann lernten, perfekt geplanten und ausgeführten Selbstmordkommandos, Bilder der Umfunktionierung ziviler Verkehrsflugzeuge in Lenkwaffen mit Kilotonnen von Sprengwirkung. Wirkungen, über die die Medien täuschend ähnlich, wie der Filmemacher Wolfgang Petersen es sonst nur in seinen Studios gesehen hatte, berichteten, hautnah analog übertragen, weltweit. Und kein weltraumgestütztes Abwehrsystem hätte und hat das verhindern können, was da geschah. Keine bislang eingeübte konventionelle militärische Strategie wusste diese Tat zu verhindern. Kein Geheimdienst hatte auch nur eine Ahnung. Deutlich ist geworden, wie verletzlich unsere technisierte Gesellschaft in ihrem Zentrum mitten in New York ist. Machbarkeitsutopien und Beschränkungen, Sicherheit und Scheinsicherheit, das Verhältnis von Informatik und Krieg, die Rolle der Medien, das sind einige der Themen, die wir heute in dieser Sendung hier behandeln wollen, im Rahmen der Jahrestagung des Forums Informatiker für den Frieden, kurz abgekürzt FIF, sitzen wir hier mit Bremen 2000 Plus eingeladen in diesem Raum. Meine Gesprächspartner sind Ralf Benrath, Geschäftsführer der Forschungsgruppe Informationsgesellschaft und Sicherheitspolitik. Sie kommen aus Berlin. Ihr Arbeitsschwerpunkt ist Friedens- und Sicherheitspolitik, auch Auswirkungen der Informationstechnologie auf Sicherheit und Militärpolitik. Zu dem Zeitpunkt, am 11. September, also vor knapp zwei Wochen, waren Sie gerade in Washington.
Ja, ich war drei Blocks vom Kapitol entfernt und hatte ein bisschen Angst.
Wie haben Sie das mitgekriegt? Also was hatten Sie eine Tagung und es kamen Leute rein oder wie war es?
Nee, ich war bei Freunden zu Hause und meine Mitbewohnerin kam dann an und meinte, Ralf, komm mal schnell zum Fernseher, das World Trade Center brennt. Und wir haben es dann wirklich live mitverfolgt. Haben eigentlich den ganzen Tag fast nur vor dem Fernseher gehangen, um immer mitzukriegen, was passiert als nächstes, wie ist auch die Stimmung in der Regierung dann, wo steckt der Präsident, das war ja auch interessant am ersten Tag. Und abends bin ich dann noch ein bisschen rumgelaufen und es war wirklich eine ganz unheimliche Atmosphäre in Washington, weil die Straßen total leer waren, überall standen schon Geländewagen der Nationalgarde. Es fühlte sich schon ein bisschen nach Krieg an.
Wolfgang Keul, Professor Dr. Wolfgang Keul, wobei ich jetzt mal die Titel hier durchweg weglasse bei dieser Diskussion, man verzeihe mir diese akademische Sünde. Aber trotzdem, bei Ihnen, Sie lehren Informatik an der Humboldt-Universität Berlin mit Arbeitsschwerpunkt digitale Medien, Informatik und Gesellschaft, philosophische und theoretische Fragen der Informatik. Es ist ja nun schon eine Weile her, wir sind nicht mehr am Abend des 11., sondern wir haben schon viel gelesen und wir haben schon viel nachgedacht. Unter anderem ist mir ein Satz aufgefallen eines französischen Philosophen, Alain Finkielkraut, der sagt, es ist unmöglich, ohne auf einen schändlichen Irrweg zu geraten, das Verbrechen des 11. September im Namen eines vorhergehenden Verbrechens zu rechtfertigen, auf das es sozusagen eine Art Antwort oder dessen zwangsläufige Folge es wäre. Ein Ereignis hat stattgefunden, das keine Deutung aufzulösen vermag. Herr Keul, wie sehen Sie diese Position, die ja nicht die einzige ist?
Also ich denke, Finkielkraut hat schon einen wichtigen Punkt angesprochen dabei. Das Problem des Terrorismus und seiner Bekämpfung ist ja eben, dass die Gefahr besteht, dass beide Seiten die Kommunikation total verweigern. Jeder Anschlag, jedes Attentat ist natürlich eine Kommunikationsverweigerung, die jetzt nochmal in einer Weise zugespitzt ist, die wir vorher kaum gekannt haben, dass die Täter in einer sehr großen Organisation, 50 organisierte Leute, sich selber umgebracht haben und damit eigentlich jede Möglichkeit der Rückkopplung vermieden haben. Und die Gefahr besteht nun, dass wir genau dasselbe auf der anderen Seite erleben, dass es einen Militärschlag gibt, der ebenfalls keine Kommunikation mehr zulässt. Wenn dieses Schema sich aufschaukelt, dann sind wir in einer ungeheuer gefährlichen Situation. Davor habe ich am meisten Angst, dass die beiden Seiten sich sehr ähnlich werden. ich glaube, wir müssen, wenn hier schon nach der philosophischen Frage, nach dem philosophischen Hintergrund gefragt wird, darauf beharren, dass es Kommunikation gibt. Das ist das absolute Minimum, in dem noch etwas stattfinden kann.
Hans-Jörg Krejowski sitzt mit uns am Tisch. Er lehrt theoretische Informatik an der Universität Bremen hier, hat sich seit Jahren mit Fragen von Informatik und Rüstung beschäftigt. Was war für Sie das Frappanteste an den Ereignissen vom 11. September?
Ja, ich denke, dass das Aufregendste dabei ist, einerseits zu beobachten, welch ein Schock durch die ganze Welt geht, obwohl ja das, was passiert ist, in seinen Dimensionen, in seinen Ausmaßen, sicherlich extrem erschreckend ist, aber eigentlich von der Art des Terrorismus, von der Art der Betroffenheit unschuldiger Opfer, von der Art des Angriffes, wenn man so will, ja durchaus Vorbilder und Vorläufer hat, sodass es also so unerwartet auch wieder nicht ist. Und der zweite Aspekt ist sicherlich der, dass man auch hier wieder sieht, dass alles Vertrauen in Hochtechnologisierung und Verwendung von Informationstechnik einfach versagt hat bei der Verhinderung solcher Anschläge. Und daraus muss man Konsequenzen ziehen.
Also darüber werden wir in dieser Stunde noch ausführlich zu reden haben. Unser ausländischer Gast heute ist Professor Dr. David Parnas, Software Engineering Professor an der McMaster University in Hamilton in Kanada. Ihr Arbeitsschwerpunkt ist Echtzeitsysteme und sicherheitskritische Systeme. Sie haben 1985 schon Aufsehen erregt mit einer technisch sehr gut begründeten Kritik an den SDI-Programmen der USA und sind schon nach 2 Monaten vom damaligen Präsidenten Reagan von dem Ausschuss, den er gegründet hatte für SDI, rausgegangen aufgrund dieser Kritik. Also das war der Anfang der weltraumgestützten Raketenschildentwicklung. Sie müssen sich doch eigentlich in Ihrer damaligen Kritik sehr bestätigt fühlen durch die Ereignisse vom 11. September.
Natürlich. Es hat nichts passiert in diesen 15 Jahren jetzt. Haben die jetzt neu anfangen müssen. Ich sehe keinen Fortschritt in diesem Bereich.
Sie meinen, dass also die ganze Strategie falsch ist oder dass es sowieso eine Strategie ist, die in sich niemals zum Erfolg geführt hätte werden können?
Vor 50 Jahren habe ich gesagt, dieses ist technisch nicht machbar. Hm. Es ist auch heute technisch nicht machbar.
Gut, darüber reden wir noch, was die Machbarkeiten und ihr Ende betrifft. Unser letzter, aber last not least, vielleicht auch in gewisser Hinsicht ehrenwertester Gast heute ist Dr. Nazir Peros. Er arbeitet am Zentrum für internationale und interkulturelle Kommunikation an der Fakultät Elektrotechnik und Informatik der TU Berlin. Er ist aufgewachsen in Kabul, in Afghanistan. Sie haben dann Informatik studiert, an der TU promoviert und sind dort, wenn ich das richtig weiß, Sprecher der Fachgruppe Informatik und Dritte Welt, der GI, also der Gesellschaft für Informatik. Mit Kabul, mit Afghanistan, wir haben es wieder in den Nachrichten gehört, wird die Tätergruppe in Verbindung gebracht, die Tätergruppe des 11. September, obwohl Generalstaatsanwalt Ashcroft gestern noch gesagt hat, ich habe es extra nochmal in der Washington Post im Netz nachgelegt, Investigators have not ruled out the participation of any individual or any organizations in this attack. Also es gibt nach wie vor keinen kriminalistischen Beweis oder wie immer gearteten investigativen Beweis dafür, dass die Gruppe um Osama bin Laden hier wirklich die Tätergruppe ist. Aber trotzdem, weltweit wird die Gruppe mit ihm und damit auch mit Afghanistan in Verbindung gebracht. Sie sind nun, ich weiß nicht, vielleicht sogar der einzige Afghane hier in diesem Raum. Wie fühlen Sie sich und wie fühlt man sich, wenn man permanent in den Nachrichten über das Land, wo man herkommt, Bemerkungen, Äußerungen erfährt?
Gut, als Betroffener ist es natürlich schwierig, aber diese Bemerkungen und diese Urteile lasse ich einfach die Zivilgesellschaft, die sollen entscheiden. Eines für mich sicher als Afghane. Das Afghanistan hat natürlich leidet seit 1978 und die Menschen, die Kinder, die Frauen sind Opfer dieser Terror und Opfer dieser Konflikt. Nun jetzt die Frage, wer ist jetzt der Täter und wer ist nicht der Täter? Das ist eine Sache, dass wirklich, dann muss der zivile Prozess stattfinden, das entscheiden. Für mich ist das Afghanistan als Land Opfer der Ost-West-Konflikt geworden und Interesse der bestimmten Unternehmen. Und jetzt auch durch diese schreckliche Tat in Washington und New York. Afghanistan wieder ist in eine Diskussion gebracht worden. Da habe ich als Afghane frage ich mich selbst, wo waren die denn vor 2 Jahren oder wo waren die Menschen vor 3 Jahren, wo die Frauen in offene Gesellschaft in ihre Rechte wurde entrichtet und nicht im Grunde bei männlicher Art sich behandeln sollten oder die Bildung, Ausbildung in Afghanistan waren einfach zerbrach und die vor ein paar Monaten der Kultur, der Erbe der Welt im Grunde Buddha wurde in die Luft gejagt. Nun jetzt geht darum, irgendeine Monster zu suchen und ich weiß nicht, ob das man in dieser Richtung weiter helfen kann. Mir ist wichtig, man in dieser offenen Gesellschaft oder in dieser Weltgemeinschaft mehr an Dialogen und Toleranz suchen. Und das ist, was ich mir wünsche.
Also wir haben jetzt eine offene Runde hier in der Diskussion. Die Sache mit dem 11. September ist ja schwierig, weil sie hat mindestens drei Ebenen. Also erstens gibt es eine unvorstellbare Tat, die man so noch nicht gesehen hat, die in sich selbst sozusagen einen Schrecken in den Westen gebracht hat, wo viele Menschen auch heute noch nicht verarbeitet haben, was da wirklich passiert ist. Zweitens gibt es eine Dimension, die Susan Sonntag als erste, wie ich finde, sehr vernünftig in die Debatte gebracht hat. Sie hat gesagt, das ist kein Anschlag auf die zivilisierte Welt oder den Westen an sich, sondern das trifft Amerika. Und soll Amerika auch treffen für eine verfehlte Politik, die Amerika in den letzten 20 Jahren unter anderem auch im Nahen Osten und in der arabischen Welt gemacht hat. Und das Dritte ist, offensichtlich sind die Gesellschaften, denen wir angehören, und da haben wir dann doch wieder was damit zu tun, auch wir hier in Bremen, angreifbar und verletzlich auf eine Weise, wie wir es überhaupt noch gar nicht uns haben vorstellen können. Auch bei uns gibt es vertikale Städte oder Hochhäuser, Wolfgang Keul, Sie werden mir da zustimmen, die genauso angreifbar sind wie in New York. Wir haben Systeme, die also offensichtlich genauso sicher oder unsicher sind wie die Amerikaner. Auch bei uns kann man ohne großen Aufwand offensichtlich mit einer allerdings entsprechenden unvorstellbaren Entschlossenheit Verkehrsmaschinen umdrehen. Wo sollen wir ansetzen in der Diskussion? Ich schlage vor, dass wir beim Letzteren, nämlich bei der Frage der Sicherheit und Unsicherheit der Systeme noch beginnen und uns dann langsam in dem Thema vortasten. Gerade Informatiker stehen ja dafür, dass sie berufsmäßig Sicherheit geben. Also für den normalen Menschen ist ein Informatiker, wenn er kommt, der macht die Sache klar. Nur ich als Anwender mache den Computer immer wieder nieder. Vielleicht kann mir da jemand hier aus dieser Runde gleich an der Stelle mal beispringen. Herr Wendrat.
Ja, ich bin ja Politikwissenschaftler und habe die Erfahrung gemacht, dass das, was Informatiker produzieren, nicht immer wirklich sicher ist.
Ja. Na gut, Herr Wolfgang Keul.
Ja, also völlig klar. Wir nehmen alle teil an einem erhabenen Vorhaben. Wir bauen Systeme, die weit über unsere Möglichkeiten hinausgehen und bewundern uns, dass sie etwas funktionieren. Das ist allerdings ein Zug der ganzen Großtechnik. Informatik ist in dem Sinne eine Form von Großtechnik auch, nicht? Wir haben also extrem verletzliche Gesellschaften gebaut und die beruhen auf einem mehr oder minder stillschweigenden Konsens. Niemand zerschlägt sie absichtlich. Und die Gefährdung ist natürlich nicht nur, dass man mit einem, also wenn ich sehe, was jetzt in der Luftfahrt geschieht, nicht? Die Lufthansa verteilt jetzt Gummibrötchen, weil sie keine Messer mehr rausgibt. Das ist einfach kindisch. Das ist ähnlich wie wenn Ciancali, das gab es vor etwa 15 Jahren, Ciancali in Kopfschmerztabletten von einem Wahnsinnigen abgefüllt wird in einigen Supermärkten und daraufhin wirklich alle diese Flaschen so einen Plastikverschluss bekommen, dass man sieht, dass sie schon mal geöffnet wurden. Das ist kein Schutz für diese Gesellschaft. Nicht der Nächste vergiftet den Bodensee oder entführt eine U-Bahn oder was weiß ich. Also es gibt beliebig viel Verletzlichkeiten in dieser Gesellschaft und wir können denen nicht technisch beikommen. Wir können ihnen nur sozial beikommen. Wir müssen eine Situation schaffen, in dem eine riesige Mehrheit dieses nicht will, das ist im Moment der Fall, und in dem alle identifiziert werden, die da abweichen, diesen Konsens nicht verlassen, dass wir nicht absichtlich ein technisches System in einen Zustand bringen, wo es eine Katastrophe generiert.
Herr Krajewski.
Ich kann dem nur zustimmen. Ich denke, viele Wissenschaftler in der Informatik und Wissenschaftlerinnen weisen immer wieder auch darauf hin, ohne dass sie jetzt unbedingt an gesellschaftliche und politische Bezüge denken, weisen immer wieder darauf hin, dass die Techniken, die wir entwickeln, anfällig sind gegenüber Fehlern. Dass wir auch, dass die Fehlerhaftigkeit in vielen Fällen überhaupt nicht abschätzen können, sondern dass einfach bestimmte Unzuverlässigkeiten einfach zu erwarten sind. Nicht, man kann das bei den militärischen Anwendungen deutlich sehen. Informationstechnik wird zum Steuern von Raketen benutzt, kaum eine trifft. Da gibt es riesige Zielungenauigkeiten, die zwischen 100 Metern und vielen Kilometern liegen. Und aber auch 100 Meter ist weit daneben, wenn man ein ganz bestimmtes Ziel treffen will. Oder was man eben auch sieht, wo das stark diskutiert wird bei der Nutzung des Internet zum Informationsgewinn. Nicht, das Internet ist voller Informationen, aber das meiste davon ist Kitsch und Lüge und uninteressante Dinge. Und da dann eben das Interessante zu finden, was man braucht, das ist eher eine Kunst. Und wie man das wirklich macht, da hat keiner wirklich die Methoden für. Und da gibt es von der Art, glaube ich, noch viele, viele Beispiele, sodass man eigentlich daraus sehen kann, die Technik liefert die Sicherheit nicht.
Herr Parnas, es wird ja in der Diskussion durchaus Computer und die Vorbereitung dieser Attacks zusammengebracht. Also nicht nur, dass man sagt, möglicherweise haben die Täter das Internet benutzt, um vorbereitende Kommunikation zu machen, sondern ganz generell, also Hackerangriffe auf Computersysteme, was es da nicht alles gab, Moonlight, Maze im Jahr 98 schon, dann die DDoS-Angriffe im Jahr 2000 und ähnliche, die werden in Zusammenhang gebracht mit diesem Attentat. Sehen Sie das auch so? Sehen Sie da einen Zusammenhang zwischen den Dingen, die im Computerbereich, im Netz, im Hackerbereich passiert sind und dem Attacks auf das World Trade Center?
Ich sehe vielleicht ein bisschen anders. Ich beziehe mich auf das, was Herr Koi vorher erwähnt habe, die Verletzbarkeit unseres Systems. Was mir einfällt bei jeder Anruhung von Software, seit 20 Jahren haben wir gewisse Designprinzipien gehabt, die werden in diesem Software täglich verletzt. Überall sieht man Bastlerarbeit statt professioneller Arbeit. Und deswegen
ist auch in den militärischen Systemen?
Besonders da. Aha. Da habe ich viel gearbeitet. Ja. Und die Codierungsmethoden, die dort verwendet sind, sind sehr primitiv. Und das gibt kein Review. Okay. Das, was jetzt auf den Markt kommt.
Also keine Kontrolle, sagen Sie.
Keine Kontrolle, ja.
Das heißt, die Militärs entwickeln etwas, ohne zu kontrollieren, was sie entwickelt haben.
Ohne die Kontrolle, die den Markt bringt.
Aha.
Okay, wenn Microsoft etwas anbietet, kann zum Beispiel Netscape etwas auch anbieten, dann werden die verglichen. Aber wenn in
aber
der
Militär... wird das nicht besser, was Microsoft
anbietet. Besser als sonst.
Ja.
Beim Militär gibt es keine Konkurrenz. Es wird gekauft und benutzt. Und wenn das schlecht ist, sagt man, man kann nicht mehr, was nicht stimmt.
Und Sie sagen, es findet also keine Kontrolle statt und die Standards auch der Militär sind
die sind substanzlos. Ja. Es ist nicht, dass es keine Kontrolle gibt. Zum Beispiel beim Militär wird geprüft, ob die Formatierung des Dokuments richtig ist. Aber ob der Inhalt richtig ist, da weiß niemand, wie man das kontrollieren sollte.
Das heißt, das Militär ist in seinen Anwendungen selber ein großer Unsicherheitsfaktor.
Ja, weil die Offiziere, die die amerikanischen Offiziere, haben viel Macht, aber keine Ahnung.
Okay, das ist eine klare Aussage, Herr Bentheim.
Microsoft und ähnlichen zivilen Produkten vergleicht, da gibt es ja immer den Spruch von der Bananensoftware, die beim Kunden reift. Das heißt, es wird ein Produkt ausgeliefert, wo natürlich noch Fehler drin sind. Man kann in der Regel auch nicht alle Fehler eliminieren, wenn man das Produkt veröffentlicht. Aber die werden dann eben durch Kunden, durch Anwender gefunden und dann nach und nach auch verbessert in der Regel. Das Problem im Militär ist natürlich, dass viele der Fehler, wenn es welche gibt, erst gefunden werden, wenn die Systeme zum Einsatz kommen. Und deswegen, denke ich, ist auch ein Problem, gerade wenn wir über Informatik und Militär reden oder generell Hochtechnologien und Militär, dass wenn die Systeme erstmal entwickelt werden, dann haben natürlich auch sozusagen gibt es eine Eigendynamik, die auch irgendwann dahin führt, dass die eingesetzt werden müssen, sozusagen um zu testen, ob sie dann auch wirklich funktionieren.
Ja, bitte.
Ich glaube, wir sollten nicht die Diskussion so kanalisieren, ob Informatik ja oder nein. Informatik ist Produkt unserer Gesellschaft und wenn man die Geschichte mal nachliest, das ist, ich glaube, seit 55 Jahren ist es gewachsen und seit 30 Jahren etwa wird in der Hochschule unterrichtet. Im Grunde muss man die Frage stellen, was überhaupt falsch gegangen in der Hochschule, warum die Fragen der Gesellschaft und die Thematik kurz kommt, gerade die Fragen der Sicherheit. Aspekte, was auch in Diskussion geführt wird und auch vielleicht auch als Zukunft man daran arbeitet. Es gibt bestimmte Hochschulen, die mit dem Thematik sich beschäftigen, aber im Großen und Ganzen man entwickelt was und dieses Produkt muss natürlich selbstverständlich reagieren. Und das ist natürlich, manchmal geht auch schief.
Na gut, aber die Frage an Wolfgang Kreu auch, also die gesellschaftlichen oder sozialen Bedingungen der Entwicklung industrieller Produkte klärt ja noch nicht die Frage, wie ich die sicher mache oder jetzt bei den Militärs, bei allem Respekt zu Ihrer Aussage, Herr Panas, aber soweit ich gehört habe, fliegen diese Cruise-Missiles eben doch und stürzen nicht sozusagen sofort gegen jeden Baum, selbst wenn sie möglicherweise ihre Ziele oder was immer da einprogrammiert sein mag, nicht erreichen. Glauben Sie, Herr Koy, dass die Ereignisse des 11. September auch die Militärs darüber haben zweifeln lassen, ob sie auf dem richtigen Weg sind in der Entwicklung solcher Großsysteme?
Also ich denke, wir sollten noch mal ein bisschen zurücksetzen. Dieser Angriff auf das World Trade Center hat mit Informatik extrem wenig zu tun gehabt als Angriff.
Richtig.
Auch in der Vorbereitung. Ich meine, ich will jetzt nicht über Flugsimulatoren oder so etwas reden. Das war ein konventioneller Angriff in gewisser Weise und die Luftüberwachungssoftware und Steuerungssoftware für Flugzeuge ist sehr ausgereift bei allem. Sie ist sicherlich methodisch nicht so schön hergestellt, wie sie sein sollte, aber das hat auch Gründe, dass man Systeme ungern abschaltet in dieser Größenordnung. Da gibt es ja auch eine berühmte Geschichte. Das war in gewissem Sinne sichere Software, aber das hat überhaupt nichts genutzt in dem Moment, wo Leute sie so radikal gegen die Regeln verwenden, dass es eben zu einem Attentat kommen kann. Also das müssen wir auseinanderhalten. Nicht dann, das Schlimme ist, dass wir alle, die hier sitzen, der Meinung sind, glaube ich, dass die Informatik zu genauso großen Attentaten benutzt werden kann, ohne die Flugzeuge. Nicht? Also die Verletzlichkeit dieser Gesellschaft im elektronischen Bereich, im digital-elektronischen Bereich ist enorm und das ist noch gar nicht getestet worden, denn selbst die Katastrophen mit Vireneinsätzen sind ja bisher überwiegend harmlos gelaufen. Ich meine, vielleicht von Alafio abgesehen, einem Virus, der etwas schädigend war. Die meisten Viren schädigen ja gar nicht, außer dass sie als Nebeneffekt schädigen. Aber wir müssen Angst haben, finde ich, dass Leute bösartig diese Technik einsetzen und dann wird es ähnliche Katastrophen geben können wie diese. Und das wäre dann im elektronischen Bereich. Das war ja noch eine klassische handwerkliche Technik, eine Bombe zu bauen, eine sehr billige Bombe, nämlich ein Passagierflugzeug mit Kerosin.
Ja,
Ja, ich würde aber doch davor warnen, jetzt diesen Anschlag in New York und Washington mit möglichen Hackerangriffen oder Viren vor allem zu vergleichen. Auch wenn irgendwann mal ein Virus wie I Love You umgeht, der wirklich bei den Leuten die kompletten Festplatten löscht, dadurch sterben noch keine 6000 Menschen. Ja, das ist noch ein Unterschied. Und ich denke, gerade diese Ereignisse jetzt vor zwei Wochen haben ja auch gezeigt, dass die ganze Diskussion, die vor allem in Amerika seit Anfang der 90er entstanden ist, um möglichen Hightech-Terrorismus der Zukunft, eben Cyberterrorismus, Terrorismus mit biologischen Massenvernichtungswaffen und Ähnlichem auch, dass das gar nicht die eigentliche Gefahr ist, sondern dass die Terroristen eben, wie wir gesehen haben, mit Paketmessern und ähnlichen Low-Tech-Methoden arbeiten und damit trotzdem immensen Schaden anrichten können.
Bremen 2000 Plus, Informatik und Krieg ist unser Thema. Wir senden aus dem BITS live hier in Bremen. Will gleich da die Anschluss- oder Verbindungsfrage stellen. Nach dem 11. September gab es ja nun schon heftige Aktivitäten des FBI. Von denen wissen wir, die sind bei großen Internetprovidern vorstellig geworden und haben sofort den NSA-Plug besetzt mit irgendwelchen Abhörsoftware-Geräten. Carnivore war sozusagen das große Stichwort. Ich will es für alle, die es jetzt nicht verstanden haben, laienhaft ganz kurz so sagen. Es gibt halt Knotenpunkte im Internet, wo sehr viel Datenverkehr über E-Mails und andere aufläuft. Und offensichtlich hat das FBI in Amerika bei ganz großen Knotenpunkten tatsächlich eine Überwachungssoftware eingerichtet, ohne dass es dafür gesetzliche Voraussetzungen gab. Jedenfalls ist das, was ich gelesen habe. Ist das der richtige Weg? Werden wir aufgrund solcher Attacken, die ja in der Tat eine Dimension haben, die schrecklich ist, Einschränkungen unserer Kommunikationsfreiheit im Internet und im E-Mail-Bereich und so weiter zu gewärtigen haben, Herr Krajowski?
Gut, auch an der Stelle würde ich denken, ist das ein Beispiel dafür, dass eben viel zu stark auf die technische Komponente gesetzt wird, hochtechnisch, und der Mensch dabei, der da betroffen ist oder auch mithört oder in den Spionagediensten. Zum Beispiel war gerade jetzt in dieser Woche in der Zeit der Bundesnachrichtendienst, nicht, da heißt das in einer Zwischenüberschrift, hat zu viele elektronische Quellen und zu wenige kundige Auswerter. Nicht? Und als Zahlenbeispiel, es werden eben 14 Millionen Telefongespräche von Deutschland ins Ausland geführt, davon werden 15.000 abgehört und es wird geschätzt, dass 700 relevant sind. Ob die zu den 15.000 Abgehörten gehört, darüber steht da gar nichts. Sie können wahrscheinlich bei den anderen dabei sein. Nicht? Oder vom FBI heißt das, der ja wahrscheinlich noch viel, viel mehr mitschneidet und mithört als der Bundesnachrichtendienst, dass sie zum Beispiel kaum arabisch sprechende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben. Und dann ist es natürlich schwierig, wenn Informationen in Arabisch aufgefangen werden, damit irgendetwas anzufangen.
Da geht es ja auch um Verschlüsselung, Herr Kreul, nicht? Also es wird ja wohl jetzt eine Initiative diskutiert, jegliche Art von Verschlüsselung aufzugeben, beziehungsweise den Regierungen oder Überwachungsbehörden den Gegenschlüssel irgendwie zur Verfügung zu stellen.
Also ich bemerke mit großem Schrecken, dass dieses Attentat nicht nur die grauenvolle Folge hatte, dass 6.500 Menschen gestorben sind, sondern dass jetzt die Wirkungen erst losgehen. Eigentlich sind wir erst am Anfang des Attentats. Wir sehen, dass Hunderttausende ihren Job verlieren werden. Es gibt ja einzelne Industrien. Swiss Air hat heute Morgen mehr oder minder den Konkurs erklärt. Also sie sind kurz davor, sie können die Gehälter nicht mehr bezahlen. Es gibt andere Industrien. Wir haben einen ökonomischen Rückschlag. Das sind dann Sekundärfolgen, die wahrscheinlich auch von den Tätern so nicht vorhergesehen wurden. Wie verletzlich das System ist, das wussten die so wenig wie wir. Wir wissen jetzt, dass es sehr verletzlich ist. Und diese Sekundärfolgen, die sind das Schreckliche. Und dann gibt es die ganzen Kriegsgewinnler, die jetzt anfangen und Bürgerrechte reduzieren wollen mit unklaren Zielergebnissen oder Zielvorstellungen. Es ist so, wie wahrscheinlich, fürchte ich, dieser nationale Raketenschutzschirm der USA jetzt noch mehr gefordert wird, obwohl er mit Sicherheit nichts gegen diesen Anschlag hätte bewirken können. Genauso wird jetzt die Abhörerei neu begangen. Herr Schilly,
bricht aus Gründen, die ich nicht verstehe, eine Diskussion über den Datenschutz los. Ich weiß nicht, was da gemeint ist. Es gibt die Kryptographie-Debatte neu und gleichzeitig kann man Ihnen sofort antworten, ihr könnt verbieten, was ihr wollt. Es wird Kryptographie geben und es gilt der ganz klassische Satz der Diskussion, wenn man sie verbietet, werden eben nur noch Gangster-Kryptographie haben und die ordentlichen Bürger haben keine mehr. Die werden nicht geschützt, aber all die anderen werden sich trotzdem schützen können, denn man kann ja nicht mal erkennen, ob Kryptographie angewendet wird oder nicht.
Andererseits ist es ja verständlich, die Dimension dieses Anschlags und auch die Dimension der Verletzlichkeit, die wir erfahren haben, ruft alle Menschen, die irgendwie in irgendwelchen Funktionen stehen und für Sicherheit und Ordnung verantwortlich sind, auf zu fragen, was können wir machen. Und wenn jetzt bei den terroristischen Kommunikationstechniken auch das Internet eine große Rolle spielt, wir wissen es in dem Fall überhaupt nicht. Wir wissen nur, dass das FBI herausgegeben hat, dass in Florida sich einer der Attentäter einen E-Mail-Account besorgt hat. Jedenfalls in Hamburg scheint da nicht viel bekannt zu sein, außer einer Newsliste oder sonst etwas. Aber wie auch immer, wir wissen ja nichts. Es ist ja möglich, über Internet und über E-Mail-Verkehre solche Aktionen kommunikativ vorzubereiten. Das wäre ja gar nicht die Frage. Also Herr Bentrath, muss man nicht auch aus, Sie sind ja Politologe, also auch aus dem Zusammenhang zwischen einem politischen Verständnis und dem, was Informatik leisten kann, denen, die da jetzt nach Einschränkungen rufen, ein wenigstens im Motiv recht geben?
Nein. Das Motiv, denke ich, müsste man schon hinterfragen, weil die Idee ist eigentlich das, worüber wir vorhin auch schon gesprochen haben, die Illusion von Sicherheit. Man kann nie wissen, was die 6 Milliarden oder wie viele Einwohner, Menschen haben wir jetzt auf der Welt, was die jeder Einzelne jeden Tag machen und vorhaben und denken und planen und organisieren. Das geht nicht. Und da kann man noch so viel E-Mails lesen und andere Kommunikation abhören. Man wird nicht in der Lage sein, das auch alles so zu kombinieren und auszuwerten, dass man wirklich solche Sachen immer verhindern kann. Das müssen wir erstmal zugeben. Und ich frage mich auf der anderen Seite auch, wenn die nicht Internet benutzt hätten, sondern ganz normale Briefe, würde man jetzt ankommen, würde Herr Schiele sagen, wir müssen jeden Brief, der bei der Deutschen Post versendet wird, öffnen und nachlesen, was da drin steht. Ich denke, das kann es nicht sein.
Gut, dann sollten wir vielleicht doch, obwohl die Täter sich nicht bekannt haben, uns notwendigerweise also an den Mutmaßungen beteiligen müssen, die mit den Tätern zusammenhängen. Das ist das Schreckliche auch an diesem Geschehen ist, dass man im Grunde genommen ja bis heute nicht weiß, ob das, was das FBI zum Beispiel rausgibt, wie in der Presse auch schon hier und da gesagt wird, nicht möglicherweise Konstruktion ist. Jedenfalls der Vater von Mohammed Atta zum Beispiel hat ja bekundet, dass er sich das überhaupt gar nicht vorstellen kann, dass sein Sohn irgendwas damit zu tun hat. Der ist in Kairo gebürtig und der Vater ist dort interviewt worden. Wir müssen mit dieser Einschränkung, vielleicht politisch ausgehend von Susan Sonntags Überlegung, dann vielleicht doch mal zu der Frage der Tätergruppen kommen und auch zu der Frage, wie viel Sicherheit ergeben informatische Systeme in diesem Bereich. Wenn Susan Sonntag sagt, Herr Perros, das war ein Angriff auf Amerika und zwar möglicherweise verständlicherweise von denen ausgeführt, die seit Jahrzehnten unter der amerikanischen Politik zu leiden haben, und auch mit großen Folgen für die Bevölkerung, 200.000 Tote im Irak, über die wir nie gesprochen haben und vieles andere von Vietnam bis in die jüngste Zeit, können Sie Verständnis aufbringen für diese Position und ist das vielleicht ein Ansatz der Erklärung?
Nein, diese Position verstehe ich überhaupt nicht und diese Tat lehne ich auch ab. Nur die Gesellschaft und vor allem, wenn auch jetzt der Begriff zivile Gesellschaft in Gespräch gebracht werden, die sollen sich fragen nach der Ursache. Wieso, wie kommt ein Mensch bei so einem sich dies vor allem selbst zu opfern und auch tausende Menschen mit sich auch mitzunehmen? Warum kommt jemand in diese Gesellschaft? Und jeder von uns im Grunde, jeder von uns auch, die auch wir auch selbst in diesem Saal sitzen oder auch draußen, sich fragen nach Ursachen. Und ich denke mir, wir haben viel, wir diskutieren viel über Begriffen. Sagen wir haben wie sie sind tolerant Volk. Aber ich denke mir, bei uns fehlt Toleranz. Rum bei uns fehlt Kommunikation, Dialog, Diskussion. Und man spielt einer gegen andere. Und daher natürlich gibt es einen wahnsinnigen Mensch und da sitzt zu Hause und ist ausgegrenzt von der Gesellschaft und geht und läuft amok. Und das da muss man Gedanken machen. Und Sicherheit, was vorhin auch gesagt wurde, kann man überhaupt nicht erkennen, wer ist der Schläfer und wer ist der Täter. Und es ist schwierig.
Das Forum Informatikerinnen und Informatiker für Frieden und gesellschaftliche Verantwortung, in dessen Jahrestagung wir hier praktisch gerade sitzen, hat gestern einen Appell für Frieden und Freiheit verabschiedet. Und das FIF kennt die Ursachen nicht, aber in der Erklärung sind, denke ich, schon mindestens Vermutungen auch angestellt, in welche Richtung das geht. Und da ist es eben so, dass gesagt wird, einerseits sollen eben nicht die Freiheitsrechte und Grundrechte weiter eingeschränkt werden, sondern es muss eben gerade zum Beispiel der interkulturelle Dialog gestärkt werden, muss eben die Debatte eröffnet werden, es müssen demokratische, solidarische Strukturen gestärkt werden, es muss international dafür gesorgt werden, dass es eben eine gerechte Weltordnung gibt, dass die wirtschaftliche Unterdrückung, die Verelendung in einigen Teilen der Welt, Armut, Hunger beseitigt wird. Es ist sicherlich nicht klar, ob jetzt unmittelbar diese Situation zu dem Terroranschlag in New York geführt hat, aber es ist ja ziemlich klar, dass eben Ungerechtigkeit in 80% der Bevölkerung, Armut, Hunger der Welt mit dazu beiträgt, solche Organisationen zu stärken und Zulauf zu liefern. Und deshalb ist es eben wichtig, das, was die Vereinten Nationen eigentlich in ihrer Charta, solange sie existiert haben, nämlich eine gerechte Welt zu schaffen, dass das endlich mal begonnen wird. Und da müssen eben, glaube ich, die reichen Länder, und das sind insbesondere die westlichen Länder, dann auch mal aktiv werden und nicht immer nur ablocken und nicht immer nur G8-Gipfel machen, schöne Reden und aber die restliche Welt ausschließen.
Also ich denke, wir müssen wirklich diese historische Dimension sehen. Das 20. Jahrhundert wird wahrscheinlich eines in später Zeit einmal berühmt sein, dass es das Jahrhundert ist, in dem der Massenmord als militärische Taktik wieder aufgegriffen wurde. Das begann oder beginnt nicht mal. Im Zweiten Weltkrieg haben wir solche Sachen wie die Bombardierung von Coventry, Rotterdam, Hamburg, Dresden, Hiroshima, Nagasaki. Das waren jeweils...
Haben wir die Maschinengewehre. Damit geht schon los.
Aber die sind nicht direkt auf die Zivilbevölkerung gerichtet gewesen. Die neue Dimension des Zweiten Weltkriegs, jedenfalls bei den sogenannten zivilisierten Völkern, war die Ununterscheidbarkeit von militärischen und zivilen Angriffszielen mit Massenvernichtungswaffen. Das ist ein ganz zentraler Punkt. Und jetzt ist die Massenvernichtungswaffe privatisiert worden, sozusagen. Das ist das neue Phänomen, das wir jetzt haben. Dagegen, ich hoffe, dass das 20. Jahrhundert auch dafür berühmt werden wird, dass die UNO gegründet wurde und dass die UNO andere Strategien vorgeschlagen hat. Und ich glaube, das ist der Punkt, wo wir lang müssen. Es geht auf der einen Seite um Kommunikation, Dialog, Respekt voreinander, aber andererseits auch um die harten Formen. Selbstverständlich müssen Verbrecher bestraft werden. Ich glaube, wir haben das im Nachgang der Jugoslawienkriege jetzt erstmals sichtbar erlebt, dass Kriegsverbrecher dann doch vor ein Gericht gestellt werden. Und genau das wäre jetzt die Forderung. Nicht Militäraktion, sondern Bestrafung der Schuldigen in einem Verfahren, in dem auch überprüfbar ist, ob sie die Schuldigen sind. Also nicht dead or alive, wie das der amerikanische Präsident etwas salopp formuliert hat, sondern vor Gericht stellen, analysieren, verurteilen, bestrafen.
Wenn man die Täter denn findet.
Wenn man die Täter findet. Wenn man sie nicht findet, kann man aber doch nicht ein Volk, das unter einer Diktatur lebt, als Geiseln nehmen. Es war im Irak schon das Ungeheuerliche, dass durch die UNO-Sanktionen letzten Endes die irakische Bevölkerung dafür bestraft wird, dass sie einen Diktator hat. Und dasselbe versuchen wir jetzt mit den Taliban nochmal zu üben. Wir gehen nicht an die Schuldigen, sondern wir bestrafen andere, um uns zu entlasten, nämlich damit etwas getan wird. Das ist ja doch das eigentlich Schreckliche, dass alle Lösungsvorschläge machen und diese Lösungsvorschläge irgendwie in die Welt schießen. Und davor habe ich auch wirklich Angst.
Herr Pernath?
Ja, Sie haben vorher den Ideen von Susan Sontag erwähnt. Ich teile diese Meinung nicht. Ich bin der Meinung, Susan Sontag und viele andere, die haben voreilige Schlüsse gezogen. Es wird deswegen, wenn ich zum Beispiel ein verrückter Anhänger Milosevic wäre, würde ich für diesen Attentat Leute aus dem Nahen Osten davor einsetzen. Und damit die Spuren nicht mehr zu sehen sind. Jeder sieht nur die arabischen Namen. Aber wer dahinter steht, wissen wir nicht.
Ja, sicher, das wird eine offene Frage bleiben, solange nicht eine investigative Untersuchung die Wahrheit zeigt. Möglicherweise wird sie sie aber nicht zeigen, weil das Attentat in einer Weise vorbereitet worden ist, dass eben auch alle Spuren verwischt worden sind. Das muss man ja auch mal deutlich sagen. Das Einzige, was die FBI halt gefunden hat, ist im Prinzip ein Koffer, der von Portland nicht nach Los Angeles, glaube ich, weitergeleitet worden ist.
Wir haben in 15 Tagen keine Spuren gefunden. Das heißt nicht, dass wir nicht in einem Jahr Spuren finden können. Also ich bin nicht
das so mag sein, aber ich will doch noch mal auf den Politologen hier fragen, weil das ein wichtiger Punkt ist, denke ich, in der Debatte. Man muss da ja vielleicht auch, und das ist das Argument von Susan Sontag, Herr Parnas, dass sie sagt, also hier ist nicht Amerika als Stellvertreterin der westlichen Welt, sondern Amerika als Amerika getroffen worden. Wenn man dem folgt, wie ist dann die Position der Europäer und auch europäischer Informatiker letztlich? Denn im Moment ist es so, dass wir ja in einer großen Solidarität uns den Amerikanern gegenüber politisch geäußert haben. Der Verteidigungs- bzw. der Bündnisfall nach § 5 ist ausgesprochen. Wir folgen sozusagen den Amerikanern im Moment in jedem Schritt in dem, was sie tun. Ist das richtig oder muss die Position der Europäer aus politischer oder politologischer Sicht gestärkt werden in der Situation? Was meinen Sie, Herr Bentrat?
Ich denke, es gibt zurzeit gar nicht eine europäische Position in diesem Zusammenhang. Wenn man sich anguckt, dass, wie wir es vorhin in den Nachrichten gehört haben, die Briten jetzt zusammen mit den USA Spezialeinheiten nach Afghanistan entsenden und nach meinem Wissen sogar schon vor 2 Wochen entsendet haben, dann ist das ganz was anderes als die Bundesregierung in Berlin, die sich ja hin und her windet und hofft, dass der militärische Kelch an ihnen vorbeigeht. Ich denke, da kann man von einer europäischen einheitlichen Position überhaupt noch nicht reden. Aber ich wollte nochmal auf die Frage kommen, die wir gerade hatten. Gegen wen hat sich der Anschlag gerichtet und warum hat er sich gegen die USA gerichtet? Oder ging es gegen die USA oder gegen den Westen? Ich denke auch, es war vor allem ein Anschlag gegen die USA. Aber es war nicht unbedingt ein Anschlag gegen die USA als Hauptmacht des Weltkapitalismus oder ähnliche Sachen. Und deswegen finde ich solche Forderungen, wie sie auch vom FIF jetzt gestellt wurden in diesem Appell, immer etwas zweifelhaft, wenn man sagt, wir müssen jetzt uns noch mehr dafür einsetzen, dass es eine gerechte Weltordnung gibt, dass Armut und Hunger auf der Welt verringert werden. Das ist alles schön und gut und natürlich unterstützenswert und immer wichtig. Aber ich glaube nicht, dass das diesen Anschlag verhindert hätte. Weil nach allem, was mir bekannt ist, hat die Gruppe um Osama Bin Laden, die hat nicht Hunger gelitten, Bin Laden ist Multimillionär, also das war sozusagen gar nicht das Motiv, sondern das eigentliche Motiv ist ein politisches, nämlich die amerikanischen Militäreinheiten aus Saudi-Arabien rauszukriegen. Darum geht es denen und nicht um Hunger oder ähnliches.
Ja. Dazu Herr Perez.
Aus meiner Erfahrung würde ich Sie widersprechen. Wenn ich zum Beispiel ausländisch studiere in Deutschland, Sie schauen, keine Ausländer kommen nach Deutschland, irgendeine später einen Tat zu begehen. Die kommen mit der Hoffnung, hier in Deutschland zu studieren und einen Beitrag für die Entwicklung ihres Land zu werden. Und wenn man die Situation ausländisch Studierende, ich bin Betreuer für ausländisch Studierende, auch an der Fakultät Elektrotechnik und Informatik TU Berlin. Und wenn ich sehe diese Isolation von den Studenten selbst, ist es beängstigend. Das heißt, man führt keine Kommunikation, man beschäftigt sich mit den Leuten nicht. Und das heißt, diese Gesellschaft im Grunde muss sich Einzelne fragen, weil wir bilden, Einzelne von uns bildet die Gesellschaft. Wir müssen uns das fragen. Die Gesellschaft kann nicht dafür, weil wir bilden die Gesellschaft. Wenn wir uns selbst fragen, das heißt, haben wir eine gewisse Ordnung eben auch für die nachhaltige Zukunft.
Wir haben ja in dieser Diskussion festgestellt, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen den Attentaten von 11. September und einigen informatischen Problemen, nämlich am Stichwort der Verletzlichkeit. Verletzlichkeit von Systemen. Damit ich mal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vielleicht etwas konkreter vermitteln kann, würde ich die Frage gerne stellen, wie kann man die Verletzlichkeit zumindest in den informatischen Systemen aus Ihrer Sicht denn überhaupt beheben? Sind wir da genauso hilflos, wie wir hilflos sind? Wolfgang Keul, vollkommen klar, bei wildentschlossenen Selbstmordkämpfern ist man absolut hilflos. Aber ist man in informatischen Systemen, was also Hackerangriffe und betrifft, eigentlich auch so hilflos?
Das ist eine schwierige Frage. Technisch gesehen sind die Systeme sehr angreifbar. Unser Problem ist, dass wir ein soziales Gefüge schaffen müssen, in dem so ein Angriff geächtet ist. Damit können wir nicht ausschließen, dass immer noch Leute angreifen, aber es muss zum Beispiel klar sein, dass bestimmte Verhaltensweisen nicht akzeptabel sind. Wir werden eine Zangenbewegung machen müssen. Die Technik muss, also das eine ist, der Angriff auf ein Netz ist natürlich ähnlicher Randale oder ähnliches Rauditum, wie wenn man Scheiben einschmeißt. Das kann schlimmer sein. Das ist die eine Seite. Es muss überhaupt erstmal klar sein, dass es nicht so ganz in Ordnung ist, dass man das macht. Im Moment gibt es da so eine eigentümliche Schadenfreude, wenn es passiert. Das muss man zur Kenntnis nehmen. Die andere Seite wird sein, dass wir die technische Seite verbessern können. Natürlich können wir bessere Systeme liefern. Die werden teurer sein, die werden anders gebaut sein, viel dezentraler, als sie im Moment gebaut werden. Und wir können uns nicht wundern, wenn wir auf der einen Seite wollen, dass alles ultraschnell, sportbillig und hochleistungsfähig sein soll und dann andererseits Bruch ist. Bei Autos gibt es den TÜV, bei der Software gibt es zwar den TÜV, aber der ist so, wie Dave Parnas das gesagt hat, der guckt, ob die Formate der Manuals richtig sind, aber nicht wirklich, ob die Software in Ordnung ist. Und da müssten wir technisch hinkommen. Das ist unser kleines Problem. Das große Problem ist, die Gesellschaft muss mit dieser Technik umgehen lernen. Und das ist eine ganz andere Frage.
Herr Krajowski, ich habe jetzt gelesen, dass der Pächter des World Trade Center das wieder aufbauen will, aber er will nicht zwei große, sondern vier kleine Türme machen. Das ist jetzt gar kein Scherz, das stand heute in der Zeitung als Meldung. Wird die Informatik auch in Zukunft eher vier kleine Türme bauen statt größere?
Also ob das dieses Problem beim World Trade Center gelöst hätte, wenn da vier Türme gestanden hätte, das wage ich ja doch sehr zu bezweifeln. Aber die Richtung für die Informatik stimmt vielleicht. Nicht, David Parnas hat darauf hingewiesen, dass die technischen, der Stand der Wissenschaft im Grunde genommen in der Softwareentwicklung überhaupt noch nicht realisiert wird. Das ist das Erste, was wir als Menschen in der Technik und Ingenieurwissenschaft tun könnten. Wir könnten den höchsten Standard nutzen, der überhaupt verfügbar ist. Und dann müsste aber gleichzeitig dafür gesorgt werden, dass alles eine Nummer kleiner wird. Nicht, denn das ist einfach heute so, dass die Systeme sind so gigantisch, dass im Grunde genommen alle, die damit technisch befasst sind, wissen, dass sie unbeherrschbar sind und dass sie Fehler machen müssen. Und es muss also mehr Verantwortungsbewusstsein und mehr Sorgfalt in den Einsatz gehen. Und es muss vielleicht auch dieser ökonomische Druck, der dahinter steht, also zurückgenommen werden oder wir müssen uns dem verweigern. Nicht, wobei ja die Wissenschaftler nicht die sind, die jetzt dem Druck direkt unterliegen, sondern das sind die Firmen, die dahinter stecken.
Herr Farnas, Herr Kohl.
Ja, ich kann es vielleicht ein bisschen anders ausdrücken. Heute kann jeder Software auf den Markt bringen und das Leute anbieten. Das sollte man nicht mehr erlauben. Man muss darauf bestehen, dass nur qualifizierte Leute Software erstellen und auf den Markt bringen und nur dann, wenn eine echte Prüfung stattgefunden hat. Zurzeit haben wir fast keine wirklich qualifizierten Leute und deswegen sind wir so schwach in diesem Gebiet.
Wolfgang Keul, gibt es dafür Ansätze in Europa und in der Bundesrepublik, eine Art Software-TÜV und damit einen Sicherheitsstandard zu entwickeln?
Da gibt es zwischen den angelsächsischen Ländern und Mitteleuropa große Differenzen. Also diese Tradition, dass man über Berufsverbände die Qualität steuert, die ist bei uns nicht so entfaltet. Aber wir haben andere rechtliche Möglichkeiten und ich würde genauso im selben Sinne dafür Propaganda machen. Wir haben ein Produkthaftungsgesetz. Wenn dieses voll angewendet würde, wären bestimmte Firmen vom Markt weg.
Man muss einfach klagen, wenn Software nicht funktioniert. Und da hat man gute Gründe dafür. Das ist ganz normal, wie wenn ein Auto nicht funktioniert oder ein Aufzug nicht funktioniert, dann kann man klagen. Und diese Klagen muss man in dieser Industrie so einführen, dass wirklich hemmungslos alles weggeklagt wird, was keine Qualität liefert. Das kann man ausbauen. Aber das wäre komplementär zur Frage, wie man die Qualität der Berufsausbildung erhöht und sichert. Beides kann man machen.
Herr Benrath, ist das eine politisch richtige Antwort? Was machen wir denn gegen den ganzen Druck des Marktes? Sie, Informatiker, verdienen doch jetzt so viel Geld, weil die Leute so viel Software haben wollen.
Ja, ich denke, das ist schwierig und man wird wahrscheinlich in absehbarer Zeit nicht wirklich sozusagen eine Einschränkung herstellen können in der Frage, wer darf Software herstellen. Weil einfach die Nachfrage nach Informatikern, Computerexperten im Moment so immens groß ist, dass jeder gebraucht wird, jeder genommen wird, den man kriegen kann. Aber nochmal zu Wolfgang Keu. Ich finde das ein bisschen schwierig zu sagen, Produkthaftungsgesetz anwenden und alles, was nicht funktioniert oder schlechte Software liefert, vom Markt klagen. Ich sehe vor allem zwei Probleme. Erstens ist in diesem Gesetz ja eben auch immer der Stand der Technik sozusagen der Maßstab. Und der Stand der Technik wird eben zum Teil auch von Firmen einfach definiert, wie Microsoft und andere große Firmen, wo man weiß, die sind natürlich nicht fehlerfrei. Und dieser Stand, den die sozusagen setzen, ist ja auch ein Teil des Problems. Aber auf der anderen Seite glaube ich auch, wenn wir dieses Produkthaftungsgesetz umsetzen und Software, die fehlerhaft ist, dann verklagen oder deren Hersteller, geben wir uns dann nicht auch wieder der Illusion hin, dass wir wirklich fehlerfreie Systeme kriegen könnten?
Vermutlich.
Ja, diese Illusion dürfen wir eben nicht verbreiten. Also das ist schon klar, dass das so nicht funktioniert. Aber wir haben auch nicht die Illusion, dass Autos fehlerfrei seien.
Herr Barners?
Auf jedem Software, wo ein Garantie stehen sollte, steht eine sogenannte Disclaimer da. Das wird für nichts benutzt, sagt er. Das sollten wir nicht erlauben. Das ist einfach.
Gut, das ist sicher ein Weg. Wir müssen langsam zum Schluss kommen und ich würde gerne diese Diskussion und zum Schluss eben Herrn Perros nochmal eine Frage stellen, die mit dem Tag 11. September und mit der Zeit zu tun hat und mit dem, was wir in Nachrichten hören. Sie betreuen ja auch, sagten Sie, ausländische Studenten, Informatiker, davon Informatikerinnen und Informatiker in Berlin. Ich kann mir vorstellen, dass es, wenn ich mich in die Haut versetze von jemandem, der aus dem arabischen Raum kommt, wie Sie, und jetzt Informatik studiert in Berlin, wie fühlen Sie sich, wie arbeiten Sie im Moment mit den Kolleginnen und Kollegen zusammen?
Die vor allem ausländischen Studierenden aus arabischem Raum sind doch ein bisschen beängstigt durch diese Diskussion, was auch Pseudopolitik durchgeführt wird, durch diese Rasterfahndung und solches. Das heißt, das ist wie wir auch vorhin gesprochen haben, das heißt, keiner ist sicher, wo der Schläfer schläft. Und man soll nicht mehr Ängste und Komplexe in der Gesellschaft schulen, sondern wirklich, meine ich ernst, die Politik muss sich nicht kurzfristig handeln, sondern langfristig handeln. Das ist meine große Bitte.
Dies war unsere Podiumsdiskussion Informatik und Krieg aus dem WITZ hier in Bremen. Gesprächspartner waren Wolfgang Keu, Hans-Jörg Krajowski, David Parnas, Ralf Benrath und Nazir Perros. Am Mikrofon war Wolfgang Hagen, Bremen 2000 plus. Nächste Woche wieder gleiche Stelle, gleiche Welle auf Radio Bremen 2.
Bremen 2000 plus. Diese Sendung wurde unterstützt von der Sparkasse Bremen.